SWR Kultur Gespräch
mit Silke Arning und ich freue mich, dass ich mich heute mit der iranischen Schauspielerin, Filmemacherin und Drehbuchautorin Melika Rezapour austauschen kann. Hallo und herzlich willkommen zum SWR Kulturgespräch.
Hallo, vielen lieben Dank und ja, es freut mich.
Ja, es freut mich auch sehr. Sie wohnen ja in Berlin. Wir treffen uns hier gerade im Schaubstadtstudio und Sie haben einen langen Weg nehmen müssen, um hier anzukommen. Darüber sprechen wir natürlich auch. Aber ich würde gerne am Anfang mit Ihnen über einen Film sprechen, den sicherlich viele Hörerinnen und Hörer kennen oder auf jeden Fall doch schon mal von ihm gehört haben, weil er in diesem Jahr für Schlagzeilen gesorgt hat. Nämlich die Saat des heiligen Feigenbaums. Genau. Und er ist quasi in Cannes durchgestartet, Hat 5 Preise bekommen, ist dann als deutscher Beitrag für den Oscar nominiert worden. Dieser Film von Mohammed Rasoulof, er kommt auch aus dem Iran. Da geht es grob gesagt darum, um den Wunsch iranischer Frauen nach Selbstbestimmung, nach Unabhängigkeit, nur so mal grob, um das mal so ein bisschen zu skizzieren. Wie haben Sie auf diesen Film geschaut, als Sie ihn gesehen haben, das erste Mal quasi als die Frau aus dem Iran? Oder schauen Sie sozusagen als Filmemacherin auf diesen Film?
Auf jeden Fall, den Film muss man gesehen haben. Aber ich bin Iranerin und ehrlich gesagt, also bis heute habe ich keinen iranischen Film gesehen, der so authentisch die Situation im Iran zeigt. Den Film habe ich nicht als Schauspielerin, nicht als Filmemacherin gesehen, sondern als eine Person, die alles wirklich erlebt hat. Und während der Bewegung war Rasoulof selbst im Gefängnis.
Also nochmal kurz zusammengefasst, der Film, der erzählt ja eine Familiengeschichte. Genau. Der Vater ist Untersuchungsrichter am Revolutionsgericht in Teheran. Er hat 2 Töchter, die aber auf Begehren und den Widerstand gegen das Mullah-Regime unterstützen. Also da geht so ein Riss durch die Familie. Man kann sich vorstellen, dass das Ganze auf eine Katastrophe zuläuft. Spielt sich so ein Konflikt eigentlich in vielen iranischen Familien ab oder ist es doch nur eher eine Ausnahme?
Also nicht viele Familien erleben sowas, aber diejenigen, die das machen, auf jeden Fall. Ich denke, dass die Geschichte wirklich authentisch ist. Ja.
Also was ist das Authentische daran für Sie?
Was ich damit meine, ist natürlich zwischen uns, ich meine also zwischen vielen Iranern gibt es immer einige Personen, die man irgendwie weiß, dass sie vielleicht mit der Regierung zusammenarbeiten. Das kann man nicht öffentlich sagen, aber man bekommt es irgendwie. Also man versteht irgendwie, dass sie mit der Regierung zusammenarbeiten. Und man sieht immer, dass sie alles geheim machen müssen, dass sie wirklich nicht das Leben genießen können, dass sie immer sogar vor uns Angst haben. Und genau das kann man spüren.
Vor uns heißt also vor den eher kritischen Menschen im Iran, die auch mit
vor den Menschen im Iran.
Vor den Menschen im Iran. Genau. Also sie unterscheiden zwischen dem System, dem Regime und der Bevölkerung auf der anderen Seite. Wie ist es denn, kann man das eigentlich so beschreiben, gilt das für die Hauptstädte genauso wie fürs Land? Ist das also ähnlich? Weil wenn wir so zum Beispiel hier Proteste sehen aus dem Iran, dann ist das meistens in den großen Städten natürlich. Teheran vor allem oder Isfahan oder so, dass man dort so sieht, dass Frauen oder eben auch natürlich Männer auch mit auf die Straße gehen.
Ja, also nach der Tod von Mahsa Jina Amini war es überall so. Also ich denke nicht nur in großen Städten wie Teheran, sogar in Balochistan, Kurdistan, in alle diese Städten, von denen man nicht so oft hört oder hören darf. Wir haben alle irgendwie an dieser Bewegung teilgenommen. Und ich denke, also überall sind alle Menschen ganz zusammen. Also sie sind alle in Verbindung zueinander.
Sie sind hier, Frau Rezapour, 1996 in Teheran geboren, leben aber seit 2017 jetzt schon in Deutschland. Und Sie sind hierher gekommen, habe ich gelesen, weil Sie auch gesagt haben, Sie haben sich schikaniert gefühlt. Ja. Worin bestand diese Schikane? Was ist Ihnen da widerfahren?
Ja, also ich denke, als eine Frau im Iran, also zumindest in Teheran, wir haben zumindest 3-4 Mal festgenommen, also das kann nicht sein, dass alles eine Frau in Teheran wohnt und von der Sittenpolizei festgenommen wird. Also das
Haben Sie das auch erfahren?
Ja, also 3-4 Mal.
Was passiert das dann?
Also es hängt davon ab, wen sie festnimmt. Also ich habe Glück gehabt. Ich musste nur ein paar Formulare ausfüllen und unterzeichnen und irgendwie versprechen, dass ich nicht wieder mache.
Was haben Sie denn zugesehen, in den Augen der Mullers Schlimmes gemacht?
Vielleicht ein bisschen Haare gezeigt oder enge Hose getragen oder wirklich.
Also etwas, was ja auch Dina Mahsa Amini passiert ist. Da war es ja ähnlich. Genau. Sie kam ja damals auch, glaube ich, von einer Feier und auch Begleitung noch. Und da war halt ihr Haar irgendwie zu sehen. Und daraufhin hat dann gleich die Sittenpolizei sie mitgenommen.
Genau, aber ich habe Glück gehabt. Ich habe nur ein paar Papiere unterzeichnet und dann das war's. Aber eine junge Frau wie Mahsa wurde dann ermordet. Und
kam sie eine Erklärung dafür, warum Frauen manchmal ganz extrem belästigt werden, auch festgenommen und festgehalten werden und andere, so wie sie, nur ein, in Anführungsstrichen, nur ein Formular ausfüllen müssen?
Es gibt keine Regeln. Wie gesagt, also ich habe nur Glück gehabt. Also es gibt keine richtige Regel. Also man sagt, wenn man ein bisschen hofflicher ist vielleicht, also wenn man sagt, ja, natürlich, das mache ich nicht wieder, dann kann sein, dass man nichts Schlimmeres erfährt, aber das habe ich nie gemacht. Also ich war immer so direkt und ein bisschen verrückt. Und ja, einmal musste mein Vater mich retten irgendwie. Meine Mutter musste mit der Polizei also sprechen. Sie haben gesagt, dass ich verrückt bin, dass ich Medikamente nehme und ich psychisch nicht gesund bin, weil sie Angst hatten natürlich. Aber ja, wenn man vielleicht hofflich ist, dann. Aber sowas dann, kann ich auch nicht sagen, wissen Sie? Also,
ja, gibt keine Rezepte oder so, wie man sich dann verhalten muss. Aber das flößt einem durchaus auch Angst ein, oder?
Ja, damals war alles noch schlimmer. Also jetzt sind Frauen wirklich echt mutig geworden, viel, viel mutiger geworden. Aber damals, als ich im Iran gelebt habe, also ich dürfte sogar nicht richtig in der Uni rein. Also wir hatten eine Sittenpolizei nur für die Uni.
Ich muss dazu sagen, Sie haben damals Bauingenieurswesen studiert. Ja, genau.
Ja, also ich habe da, also im Iran macht man einen Bachelorabschluss für 4 Jahre. Also in Deutschland dauert das 3 Jahre in der Regel. Im Iran habe ich 3 Jahre Bauingenieurwesen studiert, aber dann war alles wirklich viel zu viel für mich. Also ich war finanziell unter Druck und außerdem, ich dürfte wirklich nicht an meine Vorlesungen teilnehmen. Also wir hatten eine Sittenpolizei nur für die Uni und wir dürften nicht so rein. Also erstmal mussten 2 Menschen uns sehen, also was wir tragen, wie wir aussehen, ob wir Nagellacken haben oder nicht. Und danach, wenn alles in Ordnung war, dann dürften wir rein. Genau, also solche Sachen konnte ich wirklich nicht tolerieren, also nicht mehr.
Ja, ist schrecklich, also weil man ja auch denken muss, beim nächsten Mal geht gar nichts mehr. Ja. Vielleicht, weil man den falschen Nagellack drauf hat oder ich weiß es nicht. Es ist ja völlig willkürlich, so scheint mir das zu sein. Warum haben Sie Bauingenieurswesen studiert? War das jetzt Zufall oder war das schon so etwas, was Sie machen sollten, weil vielleicht Ihre Familie Ihnen das empfohlen hat?
Nein, also nicht ganz meine Familie, das war ich selber. Also ich hatte wirklich Angst, Schauspiel oder Film zu studieren, weil ich dachte, ja, wie verdiene ich dann später Geld und ich habe gute Noten. Man kann etwas Gutes studieren, damit man vielleicht später Geld verdienen kann. Und deswegen habe ich Bauingenieurwesen studiert und in Deutschland wollte ich es auch weitermachen, aber dann irgendwann dachte ich, was machst du mit deinem Leben? Also du wählst etwas anderes, du magst etwas anderes und dann hab keine Angst. Also ich war nicht mutig genug sozusagen, nicht verrückt genug.
Also ich finde, dass Sie eine sehr mutige Frau sind, das Dankeschön. Werden wir auch noch hören, alles, was Sie alles noch geschafft haben und erlebt haben. Aber ich höre, dass Sie jemand sind, der auch schon von Anfang an gerne Schauspiel machen wollte.
Ja,
irgendwie so. Warum?
Sogar als ein Kind wollte ich immer Schauspielerin werden und sogar, also bevor ich mein Studium in Teheran angefangen habe, habe ich auch eine Aufnahmeprüfung für eine Schauspieluniversität gemacht und da konnte ich auch eine Zulassung bekommen, aber dann habe ich mich für Bau- und Juniorwesen entschieden. Aber wir
machen ja übrigens auch ganz viele Menschen auch.
Ja, das stimmt.
Weil sie erstmal einen Brotberuf haben wollen, der sie ernährt.
Klar. Genau, das stimmt, ja.
Und irgendwann stellen sie fest, es trägt nicht.
Ja, also sogar während meines Studiums habe ich immer an verschiedenen Kursen, also Schauspielkursen teilgenommen. Sogar hier in Deutschland, also in Hamburg, habe ich Studienkolleg besucht. Im Iran gehen wir zur Schule für 12 Jahre. In Deutschland, also normalerweise ist es 13 Jahre und dieses zusätzliches Jahr muss man als Ausländer, also man muss also sozusagen ein deutsches Abitur also machen. Und das habe ich in Hamburg gemacht. Das war auch während der Pandemie. Aber sogar da habe ich einen Schauspielkurs besucht mit Masken. Das war echt lustig. Ja, also Schauspiel war immer, was ich machen wollte.
Genau. Aber vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zurück. Sie haben ja dann kurz bevor Sie dann Ihr Studium Bauingenieurswesen abgeschlossen haben, haben Sie sich entschieden, das Land zu verlassen. Gab es dann konkreten Auslöser?
Also ich habe mein Studium nicht abgeschlossen. Ich wollte nur raus. Also ich musste so viele Sachen tolerieren, sogar persönlich als auch alles, was in der Regierung, also in dem Land passiert ist. Das war damals für mich wirklich viel zu viel als eine junge Frau. Also jetzt vielleicht kann ich sowas tolerieren, aber mit 21 war alles wirklich. Ich habe da Englisch unterrichtet, ich musste 2 Schichten arbeiten und dann studieren und dann am Ende des Monats hatte ich wirklich nichts. Also ich konnte nichts für mich selbst haben und dann dachte ich, was für ein Leben ist das? Also ich muss alles von Anfang.
Aber so ein Entschluss, klar, der reift natürlich über die Zeit, weil man diese vielen Erfahrungen macht. Vielleicht auch, wenn man keine Perspektive hat. Konnten Sie darüber eigentlich mit Ihrer Familie, mit Ihren Eltern sprechen?
Über die Probleme, die ich hatte? Oder?
Ja, auch. Und auch vielleicht darüber, dass Sie darüber nachdenken, das Land zu verlassen.
Sie haben mir nicht geglaubt. Also ich habe ihnen gesagt, hey, hier kann ich nicht mehr wohnen. Mit denen hatte ich damals auch Probleme. Probleme, die in Familien
also
entstehen.
Also typische Jugendliche, Probleme von Jugendlichen.
Ja. Ich denke, bevor ich Iran verlasse, habe ich vielleicht 2-3 Monate bei meiner Oma gewohnt. Also ich dachte, sie verstehen mich besser. Jetzt habe ich eine gute Beziehung mit meiner Familie, aber damals war es auch ein Problem. Genau, also alles zusammen war wirklich für mich viel zu viel. Und ja, ich habe meiner Familie gesagt, also jetzt will ich raus. Und dann sie meinten, wohin? Seit wann? Was sagst du? Also das passiert. Also sie dachten, das passiert nicht. Aber dann meinte ich, hey, das ist mein Visum. In 2 Wochen gehe ich. Und dann.
Und dann direkt nach Deutschland?
Direkt nach Deutschland, ja.
Also da waren Sie sicherlich auch sehr getroffen, oder?
Ja.
Haben das nicht geglaubt. Und dann sind Sie also nach Deutschland gegangen. Und wussten Sie schon, was Sie da machen?
Meine Priorität war, dass ich irgendwie legal rausgehen will. Und Studium war für mich am einfachsten, weil ich schon mein Englischzertifikat hatte. Und ich wollte auf Englisch studieren. Und ich habe nur geguckt, also was kann ich hier studieren? Ich konnte eine Zulassung von Cottbus Universität bekommen, also BTU. Ich denke, damals gab es keine andere Uni, die etwas Relevantes zu Bauingenieurwesen auf Englisch anbieten hat.
Aber das hat natürlich dann andere Probleme mit sich gemacht, weil Sie kein Deutsch konnten natürlich.
Ja.
Da sprechen wir gleich nochmal, aber ich wollte gerne nochmal zurückkommen. Also Sie haben ja dann im Iran noch einen ersten Kurzfilm gedreht.
Ja, aber das war 2022, also ich habe in Deutschland mein Studium angefangen, also in Berlin habe ich Schauspiel studiert und als ich mit meinem ersten Jahr fertig war, also genau vor dem Tod von Mahsa, vielleicht 2-3 Monate davor, bin ich in den Iran gereist und da habe ich meinen ersten Kurzfilm gedreht. Ja.
Genau, The One-Way Ticket, muss man sagen, da spielen Sie auch selbst mit.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen, wie konnten Sie dieses Filmprojekt überhaupt umsetzen, auch durchsetzen, finanziell und technisch beispielsweise. Ja.
Also ich habe hier Vollzeit studiert und Vollzeit gearbeitet, damit ich mein Studium erstmal finanzieren kann, weil meine Universität war eine private Universität hier. Dazu wollte ich auch auf jeden Fall meinen eigenen Film drehen. Deswegen musste ich Vollzeit studieren und Vollzeit arbeiten. Und natürlich wusste ich gar nicht, wie es im Iran funktioniert. Ich habe meinen Kameramann alles also über Instagram gefunden. Also ich habe recherchiert über Instagram, also Menschen über Instagram geschrieben, hey, das ist mein Projekt, willst du es mitmachen oder nicht? Und wenn man jemanden kennt, dann kennt diese Person eine andere Person. Und so habe ich mein Team gefunden. Ich war nicht so erfahren und sie haben mir wirklich geholfen.
Also es ist total spannend, weil dieser Film hat ja wirklich dann auch eingeschlagen und mehrere Preise gewonnen, ist auf 30 internationalen Festivals gezeigt worden. Und er erzählt ja von einer jungen Frau, die also sich gegen den Willen ihres Vaters mit einem jungen Mann trifft.
Ja.
Und die beiden planen auch gemeinsam das Land zu verlassen. Ja. Der Vater ist dagegen.
Ja.
Und er beschließt eben auch, die Frau oder seine Tochter sogar zu töten, weil sie Schande über die Familie bringt. Das ist dieses ganze Thema Ehrenmord. Warum haben Sie das zum Thema Ihres Films gemacht?
Also Ehrenmord passiert im Iran und in vielen anderen Ländern zu oft. Und die Geschichte von Omina Ashrafi war die Hauptidee.
Das muss man sagen, auch eine junge Frau, die von ihrem eigenen Vater sogar geköpft wurde.
Genau.
Sie war mit ihrem Freund weggelaufen, ist dann aber aufgegriffen worden im Iran und dann gewaltsam zurückgebracht worden. Und das war dann das Ende leider.
Genau, und sie war nur 14 Jahre alt. Und der Vater hat nur 9 Jahre Gefängnis bekommen, also eine Freiheitsstrafe bekommen. Aber normalerweise bekommen Männer sogar diese Strafe auch nicht, weil die Frau sozusagen ein Eigentum des Vaters ist. Er darf theoretisch alles machen, was er will. Darüber wollte ich auf jeden Fall sprechen.
Wobei, ich erinnere mich noch, dass die offizielle Stellungnahme damals der iranischen Regierung war, also das toleriert man auch nicht.
Ja.
Also, dass jetzt Väter einfach hingehen können und können zu der Art drastisch ihre Töchter, also dieses Köpfen ist ja auch nochmal eine ganz besonders schwierige Tat.
Mhm.
Und wenn ich mich auch noch richtig erinnere, saß sogar der jüngere Bruder noch, war im selben Zimmer.
Ja.
Also es war sehr, sehr zur Schau gestellt natürlich auch von diesem Vater. Und ich glaube, das kam auch nicht so ganz so gut an.
Ja.
Also weil es auch Proteste gab.
Genau, ja. Aber am Ende hat er nur, also wenn man im Iran eine andere Person tötet, bekommt man Todesstrafe. Aber er hat nur 9 Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Genau, so.
Also diese Stellungnahme damals der Mullahs, würden Sie auch sagen, das ist eher vielleicht auf internationalen Druck hin passiert?
Genau, ja, also sie sagen viele Sachen. Was sie machen, ist etwas anderes.
Also das war sozusagen der Anlass dann für Ihren Film?
Ja. Was ich jetzt, also man kann sagen, bereuen. Den Film habe ich vor dem Tod von Gina Mahsa gedreht. Und niemand hat daran gedacht, vielleicht kann man eine Frau ohne Kopftuch zeigen. Da war keine Option. Aber nach dem Tod von Mahsa haben viele Filmemacher es gemacht und die Frauen ohne Kopftuch gezeigt. Ja, das ist wirklich mutig. Aber was ich jetzt wirklich bereue, ist, warum ich es nicht ohne Kopftuch gemacht habe. Aber wie gesagt, also das war keine Option.
Verstehe. Ja. Nee, aber es ist trotzdem spannend, weil Sie beschreiben es ja auch aus der Perspektive des kleinen Bruders, der, ich glaube, 7, 8 Jahre alt ist.
Ja.
Und es ist schon schön, so diese Eröffnungsszene, das ein Fußballspiel, der Bruder läuft da rum und die Jungs hin und her und vor und zurück. Und die Mädchen würden auch gern sitzen, aber nur am Rand und dürfen nur zugucken.
Genau. Ja, das habe ich, also wie Sie wissen, also symbolisch gemacht. Und es gibt auch eine Szene, ein Mädchen will mitspielen, aber ein Junge also lässt sie nicht. Und genau, also die Regierung ist auf jeden Fall das Problem, aber leider gibt es auch viele Männer, die alles für Frauen schwieriger machen. Und das wollte ich auch sagen. Also ja, also die Regierung macht viele schlechte Sachen, aber wenn Männer die Frauen wirklich unterstützen, können wir so viele Sachen vermeiden. Und das wollte ich mit diesem Fußball-Ding zeigen. Ja.
Wie war das dann, wenn man einen Film im Iran drehen möchte, braucht man ja eine Genehmigung. Braucht man ja überall eigentlich in der Welt. Wie haben Sie das geschafft?
Ja, also ich habe ein falsches Drehbuch. Also ich musste ein falsches Drehbuch einreichen.
Und falsch heißt was?
Also eine andere Geschichte.
Ah.
Also genau, also wir drehen etwas anderes sozusagen. Also ich musste auch das Ende des Films ändern. Also ich habe geschrieben, dass der Vater die Tochter wirklich tötet. Das passiert aber nicht. Aber wenn ich es in Deutschland erzähle, dann für alle ist es wirklich etwas echt Mutiges, aber wir Iraner, wir sind also alle machen das. Deswegen, das finde ich nicht wirklich mutig, aber genau, also Rasulov hat es auch gemacht.
Das wollte ich gerade sagen. Und er ist damit ein großes Risiko eingegangen. Er ist verurteilt worden, ist auch inhaftiert gewesen. Ja. Und man muss dazu sagen, er ist ja dann auch geflüchtet über die Berge.
Genau.
Also anders jetzt als bei Ihnen, hat er das Land dann irgendwie ganz schnell verlassen.
Ja, und er hat, also wenn ich mich richtig daran erinnere, er hat danach ein Video gepostet auf Instagram, ein Video, in dem also man alle diese Berge sehen konnte und wie er dadurch läuft. Und das finde ich wirklich traurig. Also eine so perfekte Regisseur, also so ein perfekter Regisseur muss das Land so verlassen. Das ist wirklich traurig.
Wobei er ja heimlich gedreht hat.
Genau.
Ne?
Mhm. Ja.
Also das war, glaube ich, dann nochmal eine andere Situation als jetzt bei Ihnen. Sie haben das offiziell eingereicht, aber eine falsche Geschichte vorgetäuscht. Genau. Wird das dann nicht kontrolliert?
Dann, also wenn der Film veröffentlicht wird, dann ja. Aber den Film habe ich im Iran nie veröffentlicht, deswegen, also ich war schon raus.
Also Sie sind dann mit dem ganzen Material wieder zurück hierher. Und Sie spielen ja auch selbst in diesem Film die Hauptrolle sozusagen, auch in Ihrem zweiten Kurzfilm, auf dem kommen wir auch noch. Das ist doch eigentlich eine ganz schöne Anstrengung, also gleichzeitig sein eigenes Drehbuch zu schreiben und die Rolle zu spielen. Braucht man nicht da ein bisschen Distanz?
Also als Schauspielerin, für alle Schauspieler ist es so, also man muss warten, bis man irgendwelches Casting bekommt und ob die Rolle wirklich eine gute Rolle ist oder nicht. Ich wollte und ich will für mich selbst die Rollen schreiben, die ich wirklich spielen will und die für mich wichtig sind. Und dann, wenn man selber spielt, dann gibt es keinen Regisseur, der sagt, nee, das mochte ich nicht, also das mussten wir dann nochmal machen. Ich war immer zufrieden mit alles, was ich selber gemacht habe.
Sie segnen das selber ab.
Ja, deswegen, das war okay. Also das finde ich einfach. Produktion aber, weil, also meine beiden Filme habe ich selber produziert. Produktion und Regie zusammen finde ich wirklich schwierig. Also das war am schwierigsten. Also Schauspiel und Regie geht. Wenn Produktion dazu kommt, dann
Ja gut, es ist viel Aufwand hinter den Kulissen und so, da muss man viel organisieren. Das ist eine ganz andere Anforderung, natürlich, kann ich mir schon vorstellen.
Auch nicht künstlerisch. Ja. Alles muss selber.
Genau. Deswegen. Ich wollte gerne nochmal darauf zu sprechen kommen. Sie haben ja auch schon gesagt, Mahsa Amini, die ist 2022 gestorben, eben aufgrund dieser Misshandlungen offensichtlich in der Haft. Da waren Sie ja schon in Deutschland.
Genau.
Und Sie haben vorher schon gedreht und haben gerade erzählt, Sie hätten es vielleicht dann mit dem Wissen darum und das Schicksal von Mahsa Amini das vielleicht ein bisschen anders gedreht. Aber wie war das, als Sie dann hier waren und davon gehört haben?
Also ich denke, für alle Iraner, die im Ausland wohnen, weil wir nicht wirklich da sind, wir machen uns Sorgen um unsere Familie, um alle diese Personen, die wir nicht kennen. Aber ihre Familie sehen wir, ihre Gesichter sehen wir. Und heute, ich sehe meine Schwester gehen raus ohne Kopftuch. Sie gehen ins Café ohne Kopftuch, manchmal auch mit einem T-Shirt. Und ich erinnere mich an vielen diesen Gesichtern von denjenigen, die getötet würden, weil sie nur ein einfaches Leben haben wollten. Und ja, ich denke, alle wir, die hier wohnen, wir fühlen uns irgendwie schuldig. Also ja, wir haben viel gesprochen, viel gepostet, aber die anderen würden gestorben, würden getötet. Und Instagram-Posts und Interviews sind wirklich nichts im Vergleich dazu. Und ja, Schuld ist das Wort, das ich im Kopf habe. Ja, ich fühle, dass ich vielleicht mehr machen konnte. Aber ich denke, das ist, also alle Iraner, die im Ausland wohnen, fühlen sich auch so, ja.
Das ist etwas, was man oft hört von Menschen, die im Exil sind, die geflüchtet sind, weil sie eben daheim auch eben nicht ihr Leben leben durften oder aus anderen Gründen verfolgt wurden und natürlich dann die anderen Menschen zurücklassen, die ihnen lieb und teuer sind. Insofern dieses Thema Schuld und Verantwortung ist da ganz, ganz dominant auch irgendwo. Auf der anderen Seite passieren natürlich Veränderungen auch immer auf zwei Seiten, also von innen und von außen. Auch das ist wahrscheinlich auch so ein Wechselspiel.
Genau.
Ja, wenn so ein Land nur für sich ist und unbeobachtet bleibt und die ganze internationale Gemeinschaft kümmert sich nicht darum, dann ist es auch schwierig. Also insofern bedingt sich das vielleicht auch ganz gut. Oder sie können vielleicht hier vom Ausland auch was anderes leisten als jemand, der im Land bleibt. Und jetzt sagen Sie, die Situation der Frauen hat sich tatsächlich auch verändert, verbessert?
Verbessert würde ich nicht sagen, aber verändert auf jeden Fall. Also wie gesagt, zumindest in Teheran ist es so, dass fast niemand mit Kopftuch zu sehen ist.
Also die Frauen nicht?
Genau, die Frauen.
Auf der Straße?
Auf der Straße, im Café, also überall. Der Grund ist, weil sie jetzt so mutig sind, dass, also wie gesagt, also die Sittenpolizei also kann nicht 2000 Frauen gleichzeitig festnehmen. Und deswegen, ja, also sie haben alles verdient, also so verdient, aber es gibt so viele andere Probleme, finanzielle Probleme, Ehrenmord. Und
können Frauen den Beruf ergreifen, den sie gerne möchten?
An sich ja, aber wenn ich zum Beispiel verheiratet bin und im Iran wohne und dann mein Mann sagt, ich will, dass du ihm also zu Hause bleibst und ich arbeite, und dann darf ich dann nicht arbeiten. Für Studium ist das auch so. Wenn man verheiratet ist oder wenn manchmal ein anderer Mann ein Teil von dieser Entscheidung ist, dann kann es auch schwierig sein. Also zum Beispiel, ein Mann darf ein Ausreiseverbot beantragen und dann die Frau, also seine Frau, darf das Land nicht verlassen.
Werden Frauen eigentlich auch gegen ihren Willen, also Frauen und Mädchen gegen ihren Willen verheiratet?
Ich denke, also auf jeden Fall ja, immer noch. In Teheran und in Großstädten ist die Situation viel besser. Aber es gibt viele Dörfer, es gibt sogar, also ich weiß nicht, ob ich das deutsche Wort richtig sage, aber Kinderheirat oder wie?
Ja, Zwangsheirat, Kinderheirat
gibt es
ja.
Genau, ja. Gibt es überall, also Mädchen mit 11, 12 Jahre alt, also mussten irgendwelchen 50-Jährige heiraten. Und wenn es nicht passiert, dann nie. Also es gibt auf jeden Fall viele Dörfer und viele Kleinstädten, in denen solche Sachen immer noch passiert, ja.
SWR Kulturgespräch heute mit der Filmemacherin, Schauspielerin und Produzentin Melika Rezapur. Frau Rezapur, ich wollte noch mal fragen, also Sie sind ja damals nach Deutschland gekommen und konnten wirklich kein Wort Deutsch.
Ja.
Und dann kommen Sie noch in eine völlig andere Kultur, also in eine Deutsch, die sich ja sehr von der persischen unterscheidet. Ja. Was war da für Sie besonders schwierig?
Die Sprache.
Tatsächlich, ja.
Die Sprache zu lernen war wirklich schwierig. Und ich war in einer Kleinstadt in Deutschland, da konnte niemand Englisch. Aber das war auch gut. Also ich musste Deutsch lernen. Ich hoffe, dass es gut geklappt hat.
Ich glaube, sonst essen Sie heute nicht hier. Ja, nee, Sie sprechen wunderbar Deutsch. Also Sie haben sich da richtig dann durchgebissen.
Ich habe bis B2 selber gelernt, also alles selber gelernt. Aber danach gab es diesen Deutschkurs an der Uni. Und da dürfte ich dann intensiv Deutsch lernen, also für 2 Semester insgesamt. 6 Monaten oder ein bisschen länger als 6 Monaten und da habe ich richtig intensiv nur Deutsch gelernt und danach konnte ich meinen C2 bekommen mit guten Noten.
Also Sie sind, glaube ich, auch sehr diszipliniert und wenn ich es richtig weiß, waren Sie auch Leistungsschwimmerin damals im Iran, stimmt das?
Im Iran, ja. Also ich war eine professionelle Schwimmerin, aber hier in Deutschland musste ich irgendwann aufhören. Also vielleicht muss ich wieder bald schwimmen gehen.
Aber das zeigt ja, dass Sie doch auch Disziplin haben und sich dazu bringen, auch jeden Tag zu lernen, zu wiederholen, zu üben.
Diszipliniert würde ich nicht sagen.
Aha.
Aber meine Mutter wollte, dass wir auf jeden Fall einen Sport machen oder Englisch lernen. Also für sie war es wirklich wichtig. Und sie hat immer uns unterstützt. Also sie hat immer versucht, dass wir Englisch lernen und Schwimmen lernen. Aber diszipliniert würde ich nicht sagen, aber manchmal mache ich viele Sachen gleichzeitig. Und wenn ich etwas machen will, dann mache ich es 100%. Also ich gebe mein Bestes. Also ich tue alles, was ich kann.
Und ja, Sie haben ganz viele Sachen gemacht.
Genau.
Also Sie sind dann nach Deutschland gekommen, Sie haben ja studiert. Dann haben Sie nebenbei noch als Putzkraft gearbeitet, als Kassiererin gearbeitet. Sie haben dann noch eine eigene Firma gegründet. Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig ausspreche.
Kochilika heißt das.
Kochilika.
Ja.
Was ist das für eine?
Es gibt viele Fachkräfte im Iran, viele, die in Deutschland weiter studieren wollen oder eine Ausbildung machen wollen. Und ich helfe diesen Fachkräften. Also ich finde die relevanten, also Arbeitgeber für sie. Ich schreibe für sie also Lebenslauf, also Motivationsschreiben, mache viele Telefonate und langweilige Bürokratie. Und genau, also ich helfe
praktisch beim Wechsel halt und was man alles braucht.
Genau.
Etwas, was Sie vielleicht auch gebraucht hätten.
Genau,
oder?
Ja.
Was treibt Sie denn eigentlich so an, diese vielen Dinge so zu machen und durchzuhalten?
Ja, keine Ahnung. Also manchmal wundere ich mich selbst auch, wie ich alles mache. Aber wenn ich wirklich also tatsächlich diszipliniert wäre, wäre mein Leben auch viel einfacher und ich konnte auch mehr machen. Aber irgendwie klappt
ja,
das,
jetzt,
ich weiß
nicht. Sie brauchen hier keine Geständnisse ablegen. Dafür sind wir nicht hier. Aber erzählen Sie doch noch von Ihren Erfahrungen, als Sie eben putzen gegangen sind, als Sie hinter der Kasse gestanden haben. Wie war das? Was haben Sie genau gemacht?
Also ich habe bei einem Restaurant, also einem Fastfood-Restaurant gearbeitet. Und da musste man alles machen. Kassieren, putzen, abwischen.
Wischen,
ja. Wie heißt
Spülen,
abwischen. Genau, ja. Davor war ich fast eine Ingenieurin im Iran und hier, also mein Deutsch war wirklich schlecht. Also ich konnte nicht wirklich verstehen, was ich da machen muss und sie konnten auch kein Englisch. Deswegen gab es einige Tage, die wirklich schwierig waren. Also ich dachte, im Iran hatte ich vielleicht mehr Respekt gehabt, hier nicht mehr von den Menschen. Also sie denken, weil ich die Sprache nicht kann, bin ich dumm. Also ich konnte die Sprache nicht sprechen, das war das Problem.
Und eben auch nicht verstehen.
Genau.
Sie haben erzählt, Sie haben manchmal gar nicht verstanden, dass Sie gemeint waren.
Ja. Und dann, ich erinnere mich immer an den Nächten, also ich musste dann 3 Uhr morgens zu Fuß nach Hause zurückkommen und dann viele Nächte habe ich geweint und dann, ich habe immer gedacht, dass ich vielleicht die falsche Entscheidung getroffen habe, aber jetzt bin ich wirklich zufrieden, also diese schwierigen Nächte sind fast vorbei.
Also, dass man sie, sage ich jetzt mal, weil sie nicht die Sprache beherrscht haben, für dumm gehalten hat, ist eine Seite. Haben sie aber auch sowas wie Abwehr erfahren oder auch Zurückweisung, was ja auch viele Menschen, migrantische Menschen in Deutschland erzählen, dass sie diskriminiert werden, zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder sogar vielleicht auch rassistische Erfahrungen machen. Sind das auch Erfahrungen gewesen, die Sie gemacht haben?
Auf jeden Fall. Also solche schlechte Erfahrungen gibt es immer, also besonders bei den Behörden. Man muss immer wirklich tough sein. Also man muss immer richtig stark sprechen und
sagen, was man will.
Genau. Mhm. Sonst also bekommt man kein Mitleid. Also deswegen, also da hatte ich einige schlechte Erfahrungen. Aber ehrlich gesagt, die perfekte und sehr tolle Erfahrungen, die ich von vielen tollen Deutschen hatte, war viel mehr. Also Herr Lange hat mich immer viel unterstützt bei dem Filmfestival zum Beispiel.
Herr Lange, muss man sagen, der ist Geschäftsführer bei dem Filmfestival Indigen, Nordamerika Filmfestival.
Mhm. Genau. Und da bin ich ein Jurymitglied für studentische Filme und ich habe so viele Unterstützung von all diesen tollen Deutschen bekommen. Ja, die schlechten Erfahrungen hatte ich, aber die tolle und sehr gute Erfahrungen und die Möglichkeiten, die ich hier hatte, waren viel mehr. Aber wenn man zum Beispiel als eine junge Frau mit einem älteren Mann spricht und zum Beispiel in unserer Branche, theoretisch ja, also darf man alles machen, was man will, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht ernst genommen werde. Und ich muss wirklich zeigen, alles, was ich gemacht habe, alle meine Filme, meine Preise.
Sie haben nochmal eben Ihren Film, Ihren zweiten Film auch angesprochen. Closure heißt der, ist der zweite Kurzfilm, den Sie gemacht haben. Ja, und es ist also ein ganz interessanter Film. Man versteht es. Also für mich war es erstmal schwierig, mich da einzufinden, worum es eigentlich geht. Aber wenn ich es mal so auf den Punkt bringen würde, dann würde ich sagen, das Thema ist, was macht eine Frau zur Frau? Kann man das so sagen?
Nein, also was ich da zeigen wollte, war, also ich wollte nicht ein schweres Thema haben, wie das Thema von meinem ersten Film. Ich wollte ein süßes Thema haben und zeigen, wie Kinder sogar die einfachsten Sätze, die wir sagen, in sich aufnehmen. Also der Mann, also der Nachbar hat zu ihr,
zu dem Mädchen,
genau,
in dem Film,
zu dem Mädchen, gesagt, hey Junge, also er dachte, dass, weil sie kurze Haare hatte, dachte er, dass sie ein Junge ist, oder er wollte nur einen Witz machen. Und danach sehen wir, dass dieses Kind versucht, immer zu zeigen oder zu beweisen, dass sie eine Frau ist. Und für ein Kind ist es wirklich was wirklich Trauriges und was Schweres. Aber wenn man als Erwachsene also so eine Erfahrung sieht, findet man es irgendwie lustig. Und das war auch eine persönliche Erfahrung. Als ich jung war, hatte ich immer kurze Haare. Und alle dachten, dass ich ein Junge bin. Für mich war es so schwierig. Also ich konnte nicht verstehen, was mit Menschen los ist. Und ich wollte immer beweisen, dass ich eine Frau bin, dass ich ein Mädchen bin. Und jetzt also in Deutschland, besonders in Berlin, sagen viele meiner Freunde, dass ich wirklich zu feminin bin, zu feminin aussehe. Ich habe so lange Haare. Und ja, ich wollte eine lustige und leichte Geschichte zu diesem Thema machen.
Diese Idee und dieser Film kommt auch sehr gut an. Sie waren da jetzt auch mit in Toronto, glaube ich.
Genau, also dieser Film wurde auch schon also 3-4 Mal gezeigt. Wir warten noch auf die Ergebnisse von anderen Filmfestivals. Wir haben auch einen Preis gewonnen.
In Berlin. Independent Film Festival, genau. Ja, bester Kurzfilm.
Genau, und ja, mal sehen, wie es weiterläuft. Ich bin wirklich spannend.
Ja, das heißt, Sie werden da auch bestätigt einfach von außen, auch mit dem, was Sie tun.
Ja.
Und was ist Ihr neues Projekt?
Ich habe als meinen Abschluss, also ich musste eine Soloshow einreichen als mein Abschlussprojekt. Und das war ein Solotheaterstück. Und jetzt arbeite ich an einem Drehbuch basierend auf diese Show. Und ich will meinen ersten Langfilm basierend darauf schreiben und produzieren.
Genau, dieses Theaterstück, Sie haben auch schon auf der Bühne gestanden.
Ja.
Und es ist also praktisch auch ein Personenstück. Melika, ja, Rezapur spielt eine Frau. Das heißt 31 Tage, glaube ich. Oder
genau, 31 Tage.
Und diese Frau ist auf der Bühne. Es gibt jetzt keine große Kulisse, große Szenerie, sondern sie streicht einfach die Tage im Kalender ab. Worum geht es da genau?
Ja, es ist ein Thriller und ja,
Krimi, also ganz was anderes.
Genau. Also wir sehen eine iranische Frau, die in Deutschland wohnt. Und anscheinend, wir wissen es nicht, man muss das eben Stück selbst erfahren, aber anscheinend foltert sie ein Ex im Keller und sie erzählt Geschichten und es gibt einen sehr interessanten Wendepunkt zu diesem Stück. Und da habe ich auch so viele positive Rückmeldungen bekommen und ab März gehen wir auf eine Tour mit diesem Stück.
Wo ist es dann zu sehen?
In Konstanz, also wir fangen in Konstanz an und dann mal sehen,
wie es weitergeht.
Genau. Und für mich ist es wirklich wichtig, dass also als Schauspielerin, als eine iranische Schauspielerin, ist es immer so, dass alle Castings, die ich bekomme, also alle diese Adjektive, die mich beschreiben, sind immer da. Also die sind immer dieselben Adjektive. Also Iranerin, Ausländer, Migranten. Und ich will nicht in dieser Schublade bleiben. Also ich will nicht immer nur als eine iranische Frau, die traurig ist und so viele schlechte Erfahrungen hatte. Das will ich auch zeigen, aber nicht nur das. Und deswegen habe ich diese zwei anderen Projekte ganz anders gemacht, weil ich auch als eine Schauspielerin, als eine Frau ohne Adjektiv gesehen werden will. Ja.
Also Sie würden sich gerne andere Rollen wünschen?
Genau.
Zum Beispiel, was würden Sie gerne machen?
Die verrückte Ex, die ich geschrieben habe. Aber genau, also die...
Also nicht so nette Rollen dann?
Genau, also ich habe immer das Wort a bad bitch benutzt. Also ich will wirklich interessante Rollen spielen.
Und Bösewichte.
Genau, aber auf jeden Fall. Also ich habe einen Akzent und ich bin kein Muttersprachler. Und viele Rollen ist es wichtig. Aber es gibt auch viele Rollen, die nicht unbedingt bei denen wichtig, dass man, ob man also blond ist oder ob man einen Akzent hat oder nicht. Und deswegen, also ich will zeigen, dass ich nicht in dieser Schublade bleiben soll.
Wie ist das eigentlich? Haben Sie hier viel Rückhalt durch die iranische Community?
Kleine Communities, ja. Aber so eine richtige, starke Community für Iraner oder für iranische Künstler leider noch nicht. Ich denke, das wäre eine gute Idee, wenn man sowas also richtig schaffen kann. Auf der anderen Seite will ich nicht immer in meiner eigenen Community bleiben. Also ich will integriert werden. Ich habe viele Freunde, die von verschiedenen Ländern kommen. Unsere Universität war wirklich international und auf jeden Fall ist es perfekt, wenn man eine iranische Community findet. Aber nur in dieser Community zu bleiben, mag ich selber auch nicht.
Ja, verstehe. Also das ist, könnte ich mir vorstellen, weil dann auch immer so die Themen wahrscheinlich ähnlich sind. Und Sie sind ja auch irgendwie so in dieser internationalen Filmbranche dann auch so ein bisschen beheimatet und haben dann Austausch, denke ich mal. Auch wie ist das, Sie haben ja bis heute Ihre Staatsbürgerschaft, Ihre iranische Staatsbürgerschaft. Und das bleibt auch so, die wollen Sie auch behalten.
Behalten, ja, aber ich will auch irgendwann mein deutsche Einbürgerung bekommen, weil mein Leben wirklich einfacher wird. Deswegen, also ich darf dann überall reisen, nicht so viel für jedes Visum zahlen. Für viele Iraner ist es problematisch mit der Produktion, weil in vielen Ländern dürfen Iraner nicht arbeiten oder Geld verdienen wegen der Sanktionen und ich weiß nicht, wie es genau läuft. Für die Produktionsfirma ist es auch einfacher, mit einer Person zu arbeiten, die schon eine andere Staatsbürgerschaft hat, also damit sie alles einfacher machen können.
Also das muss man nochmal sagen, Sie haben hier einen regulären Aufenthaltsstatus und auch eine Arbeitserlaubnis und Sie verdienen halt Geld und deswegen können Sie ja auch hier leben und arbeiten.
Ja, aber in Berlin dauert das bis 2-3 Jahren manchmal, dass man eine Rückmeldung bekommt, aber mal sehen, also seit 8 Jahren wohne ich hier, aber ja.
Aber so gefühlsmäßig, wo würden Sie sich da unterbringen? Also doch schon noch mehr in der persischen Kultur, weil Sie dort aufgewachsen sind und natürlich den Großteil Ihres Lebens verbracht haben?
Ja, auf jeden Fall. Und diese Adjektive, die ich Ihnen gerade gesagt habe, Iranerin, Migrantin, alle diese Adjektive muss ich nicht immer dabei haben. Also ich kann nur Melika sein, also ohne Adjektiv. Ja.
Also dann herzlichen Dank an die Filmemacherin und Schauspielerin Melika Rezapur. Das war das SWR Kulturgespräch mit Silke Arning.
Vielen Dank.